Familie wird doch vom Staat bekämpft. Auch ein vorübergehend guter Staat tendiert immer zu dieser Entfremdung vom Bürger. Deutschland ist ein souveränes Land. Was Deutschland nicht hat, sind souveräne Politiker, die auf der Umsetzung dieser Souveränität bestehen. Das Geld muss goldgedeckt sein. Wenn es das nicht ist, dann ist es nur Kredit. Wir haben ja keine Gewaltenteilung, kein Checks and Balances, wie die amerikanischen Gründerväter es gefordert haben, sondern wir haben eine Gewaltenverschränkung. Was passieren wird, ist, das wird einfach kollabieren. Das zerbröselt einfach. 50% der Menschen, die in der politischen Mitte sehen, haben kein politisches Angebot.
Ich spreche heute mit Dr. Markus Krall über sein neues Buch, Die Stunde Null. Er hat einen Entwurf vorgelegt, wie Deutschland wieder vorwärts, wie Deutschland wieder vorankommen könnte und vor allem um den Niedergang, der überall sichtbar ist, abzuwenden. Sehr geehrter Dr. Krall, herzlich willkommen im Auf-1-Studio.
Danke für die Einladung, bin gerne gekommen.
Ich freue mich, dass wir heute über Ihr Buch sprechen können. Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich, haben Sie im Untertitel gewählt. Können Sie für die Zuschauer die These Ihres Buches oder die Vision Ihres Buches kompakt zusammenfassen?
Ja, das kann man eigentlich relativ schnell machen. Die Krise ist ja überall sichtbar. Und die Ursache der Krise liegt in einer übermäßigen Ausdehnung des Staates. Überbürokratisierung, Überregulierung, Überbesteuerung, Einmischung des Staates in all unsere Angelegenheiten als Bürger, als Investoren, als Konsumenten, als Unternehmer, egal in welcher Rolle. Und das hat jetzt dazu geführt, dass der Motor der Marktwirtschaft ins Stottern kommt. Und es ist nicht nur ein zufälliges Ding, was da passiert, sondern es wird eben noch gefördert durch die Deindustrialisierungspolitik der Grünen, die, das ist den Leuten noch nicht so wirklich klar, aber zu einem enormen Wohlstandsverlust führen wird. Und dieser Wohlstandsverlust wird uns um viele, viele Jahrzehnte zurückwerfen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie können wir das stoppen? Und wenn man die Diagnose kennt, dann ist auch die Therapie klar. Wenn die Diagnose ist zu viel Staat, dann muss es eben weniger Staat sein. Und weniger Staat heißt bei der Rezeptur, die ich hier vorlege, sehr viel weniger Staat. Eine Abschaffung der meisten Steuern, ein Rückbau des Staates auf das, was er wirklich leisten soll. Denn das, was er wirklich leisten soll, leistet er ja bei aller Fettleibigkeit und Ausdehnung nicht mehr. Aber darauf, was er leisten soll, darauf soll er sich konzentrieren. Das ist innere und äußere Sicherheit, das ist Recht setzen und Recht sprechen, die Sicherstellung von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit für die Bürger. Und wenn man das macht, dann kommt man mit einer Steuer aus, alle anderen kann man abschaffen, nämlich nur eine Konsumsteuer. Die darf auch nicht mehr sein als 10-15% des Bruttosozialprodukts. Um das zu erreichen, wird der Staat, wie gesagt, massiv zurückgebaut, denn sonst kann man es ja nicht finanzieren. Und das bedeutet eine Reduktion der Ministerien auf 3 plus Kanzleramt, mehr brauchen wir nicht. Ich empfehle jedem, gehen Sie auf die Webseite der Ministerien und schauen die, wofür die ihr Geld ausgeben und Sie werden feststellen, es ist für unsinniges Zeug, das Sie freiwillig niemals finanzieren würden, wenn Sie es freiwillig müssten und Sie gefragt werden, ob Sie es denn wollen. Und dazu gehört natürlich auch ein massiver Rückbau der übrigen Bürokratie. Finanzämter brauchen wir keine mehr. Ja, die 99 Bundesbehörden brauchen wir nicht mehr. Die einzige Bundesbehörde, die da noch bleibt, die können wir privatisieren, das ist das Patentamt. Die gleiche Übung müssten wir in den Ländern machen, die auch eine Übung sind im korrupten Abgreifen von Steuergeld. Wir sehen es ja allerorten, wie unser Steuergeld verschwendet wird. Das passiert nicht nur in Berlin, das passiert auch in München, in Wiesbaden, in Hannover, ja, in Dresden, überall passiert das. Und natürlich eine massive Reform des Sozialstaats. Unser Sozialbudget ist mit 1 Billion völlig überdehnt. In einem Land, in dem vielleicht höchstens 3-5% der Menschen in einer Lage sind, in der sie sich nicht helfen können, sind 33% des Bruttosozialprodukts oder 30% des Bruttosozialprodukts für Sozialbudget einfach vollkommen überzogen. Noch dazu, da dieses Sozialbudget nicht bei denen ankommt, die es brauchen, sondern bei denen, die am lautesten schreien. Und wie man das reformieren kann, inklusive Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, lege ich in meinem Buch dar.
Sie legen sozusagen die Axt an die Grundfesten eines immer übergriffiger werdenden Staates, eines Bevormundungsstaates. Wir sehen ja jeden Tag die Auswirkungen. Sie haben ja ein paar Beispiele genannt. Dazu kommen dann auch noch die tatsächlichen Einschränkungen für die Bürger bei Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Für diese schonungslose Analyse haben Sie auch meinen vollsten Respekt, weil ich weiß, dadurch legen Sie sich ja mit jenen an, die mit Zähnen und Klauen dieses System verteidigen wollen. Es ist aber heute meine Aufgabe, auch kritische Fragen zu stellen, denn ich möchte tatsächlich verstehen, wie dieses Konzept funktionieren könnte. Mhm. Und da ist meine erste Frage gleich, von welchem Zeithorizont sprechen wir denn? Wo sehen Sie denn zuerst die Möglichkeit, dass man mal Veränderung gestalten könnte? Mhm. Ist das schon 2025? Müssen wir bis 2030 in etwa warten? Und wie schnell kann das dann greifen?
Ja, das ist sehr schwer zu sagen, wann das Leiden, der Leidensdruck auf die allgemeine Bevölkerung so groß ist, dass sie zu echten Reformen bereit sind. In Argentinien hat es 100 Jahre gedauert. Argentinien hat jetzt 100 Jahre sozialistische Wirtschaftspolitik gehabt. Das Ergebnis war, dass Argentinien von Platz 1 der Welt, was das Bruttosozialprodukt pro Kopf angeht. Also da war Argentinien vor 100 Jahren Platz 1 auf der Welt. Das muss man sagen, reicher als Amerika, als Deutschland, als Frankreich, als die Schweiz, als jedes Land auf der Welt pro Kopf der Bevölkerung mehr Bruttosozialprodukt erwirtschaftet, jetzt auf Platz 140 oder 143, glaube ich, abgefallen ist. Und mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut lebt. Das sind 100 Jahre Sozialismus, haben also dieses Volk ausgeblutet und verarmt. Und jetzt erst haben sie einen Präsidenten gewählt, nämlich Javier Milei, der im Grunde genommen ähnlich radikale Reformen verspricht und durchführt wie die ich in meinem Buch da auch fordere. Und der Knackpunkt ist, es muss wehtun. Die Menschen lernen leider nur durch Schmerz und nicht durch Einsicht. Und solange nicht der Sozialismus und der Ökosozialismus den Schaden in einer so gravierenden Weise angerichtet haben, dass es der Masse des Volkes, der überwiegenden Mehrheit des Volkes, richtig wehtut, werden sich für so ein Programm keine Mehrheiten finden. Aber meine stärksten Verbündeten sitzen in den Ministerien und im Bundeskanzleramt. Das sind Leute wie Habeck und andere und Scholz, die mit ihrer Politik eine Geschwindigkeit bei der Zerstörung der Grundlagen unseres Wohlstands an den Tag legen, wie es die argentinischen Sozialisten nicht geschafft haben. Deswegen wird es bei uns schneller gehen. Es wird keine 100 Jahre dauern. Und ich hoffe natürlich, dass die Deutschen mal ihren Stoizismus ablegen und der Schmerz früher wahrgenommen wird. Wir werden sehen, ob es jetzt 2025 schon soweit ist, dass Mehrheiten sich ändern können. Aber es genügt ja nicht, knappe Mehrheiten zu haben. Man braucht also richtige, satte Mehrheiten, weil viele der Reformen, die ich vorschlage, auch nur mit Zweidrittelmehrheit und Reformen an unserem grundgesetzlichen Gefüge möglich sind. Natürlich unter Beachtung der Grundlagen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die nicht reformiert werden sollten und auch nicht reformiert werden müssen. Denn wir haben ja in den 50er Jahren schon mal die Politik gemacht, die ich hier vorschlage, nämlich nach den Reformen durch Ludwig Erhard. Und die waren ja wohl auch kompatibel mit unserem Grundgesetz. Aber einige Reformen werden nicht möglich sein, nachdem jahrzehntelang in die falsche Richtung gewirtschaftet worden ist, ohne dass auch Grundgesetzreformen da kommen. Zum Beispiel, wir müssen an das Thema Enteignung ran. Also Enteignung hat in unserer verfassungsmäßigen Ordnung nichts zu suchen. Das Eigentum muss sakrosankt sein, sonst kann eine Marktwirtschaft nicht funktionieren. Und wir brauchen mehr Gewaltenteilung und all diese Dinge. Also wir müssen damit aufhören, dass Staatsanwälte von Politikern ernannt und weisungsgebunden sind an den Justizminister. Das ist eine Aushebelung, eine Zerstörung der Gewaltenteilung, deren Folgen wir allerorten sehen im Moment. Und da müssen wir dran. Aber im Grunde genommen ist alles, was ich hier vorschlage, komplett kompatibel mit unserer Ordnung. Denn wie gesagt, in den 50er und 60er Jahren hatten wir es schon mal genauso.
Jetzt möchte ich auch über die inneren und äußeren Feinde sprechen, die Sie zwangsläufig auf den Plan rufen, wenn Sie deren System verändern. Und ich möchte beginnen bei den inneren Feinden. Und hier, denke ich, wird es großen Widerspruch auch geben können aus der Masse, die ja aufgrund des Bildungssystems, aufgrund der Erfahrungen in den letzten Jahrzehnten tatsächlich hinerzogen wurde zu einem Fürsorgestaat oder einem Hängematte-Staat. Viele Leute wollen ja gar nicht in die Eigenverantwortung kommen. Viele Leute wollen gar nicht frei sein und damit auch die volle Verantwortung und Last ihrer Entscheidungen tragen, sondern sie wollen, dass dieser Staat weiter für sie da ist. Gerade die Jugend wird ja auch seit 20 Jahren in diese Richtung erzogen. Es gibt ganz viele Leute mit 30, 40 Jahren, die sagen, ja, ich überlege mir dann mal mit 50, was ich machen möchte. Der Staat sorgt ja gut für mich. Diese Leute werden wohl aufschreien, wenn plötzlich dieser Staat wegbricht und es in die Eigenverantwortung geht.
Ja, wobei nicht die Reformer werden dieses Wegbrechen bewerkstelligen. Das Wegbrechen wird von den Sozialisten bewerkstelligt. Das heißt also, diese Leute, so leid mir es tut, die werden ihr System scheitern sehen. Also gerade auch die Hängematten-Generation, sage ich mal, und die Leute, die glauben, dass es ewig so weitergeht, dass die Leistungsträger die Leistungsempfänger alimentieren, nicht weil sie nicht können, sondern weil sie faul sind. Es gibt auch welche, die nicht können. Für die muss der Sozialstaat immer da sein. Aber da sage ich, das muss auf der Ebene der Gemeinden passieren. Da soll Berlin und München und Wiesbaden sich nicht einmischen und Brüssel schon gleich gar nicht. Und dieser Sozialstaat, so wie wir ihn jetzt haben, der wird schlicht kollabieren. Es werden nicht die Libertären sein, die ihn zum Kollaps bringen, sondern es werden die Sozialisten sein, die ihn zum Kollaps bringen. Und dann werden die Leute vor den Trümmern stehen und es wird sich die Frage stellen, wie kommen wir wieder in Wohlstand? Und dass das dann in der Hängematte geht, das können alle Beteiligten vergessen. Das wird ein schmerzhafter Prozess. Wie es so schön heißt, jede Sanierung tut weh. Ja, also gehen Sie mal zum Zahnarzt und sagen dem, es darf nicht wehtun, ja, wenn Sie nur noch Ruinen im Mund haben. Das wird wehtun. Und zwar richtig. Und das ist genauso hier. Es wird wehtun und es wird vor allen Dingen denen am meisten wehtun, die bisher am meisten in der Hängematte sich bequem gemacht haben. Nicht denen, die es brauchen, weil für die muss immer die Solidargemeinschaft da sein. Das betone ich an der Stelle nochmal, weil mir wird oft unterstellt, ich würde ja quasi den Sozialstaatsauftrag des Grundgesetzes verneinen. Nein, das tue ich überhaupt nicht. Ich möchte, dass der nachhaltig wird. Und nachhaltig ist dieses Pyramiden- und Kettenbriefschema, das wir da gebaut haben, mit Sicherheit nicht. Also müssen wir es auf gesunde ökonomische Füße stellen. Das geht aber nur mit einer gründlichen Analyse und nicht mit Scheuklappen und der Angst davor, das Richtige zu tun.
Jetzt habe ich in den letzten Wochen Interviews geführt, beispielsweise mit Ernst Wolf oder Oliver Janich, und die befürchten, Oliver Janich ja auch ein Libertärer, und er sagt, ja, wir befürchten, dass natürlich das für jeden sichtbar ist, was jetzt passiert, nämlich dass irgendwann dieses System kollabieren wird, weil die Leistungsträger, die bezahlen, werden immer weniger, werden immer mehr geschröpft. Also wir gehen ja sehenden Auges in den Untergang und in die Enteignung. Dass das aber abgefangen werden soll durch gewisse Vorbauten. Es gibt ja seitens der UNO oder der EU schon gewisse Konzepte, dass man so etwas Ähnliches wie ein Sozialkreditsystem einführt. Mhm. Es wird immer öfter über bedingungsloses Grundeinkommen gesprochen und solche Dinge, dass man trotzdem die Masse nochmal ruhig stellt, um die besitzende Klasse, das sind ja nicht Multimilliardäre, sondern das ist die klassische Mittelschicht, um die nochmal endgültig in den nächsten 10 Jahren total abzuschöpfen.
Ja, also die Reichen, die Multimilliardäre und Milliardäre haben sich ja schon längst abgesetzt. Die zahlen sowieso nicht mehr in das System ein. Also das ist ja auch eine der großen Lügen der Sozialisten, dass sie sagen, wir schröpfen die Reichen und geben es dann den Armen. Sie haben ja mehr ihr Robin-Hood-Syndrom. Obwohl nur am Rande bemerkt sei, dass Robin Hood es nicht den Reichen genommen und den Armen gegeben hat. Er hat es dem Staat genommen und den Steuerzahlern zurückgegeben, wenn man die Geschichte mal korrekt liest. Nur mal am Rande. Aber dieses Robin-Hood-Syndrom, das wird ausgehebelt werden. Und ich glaube, dass auch mit dem ganzen Thema universelles Grundeinkommen, Sozialkredit, CBDCs, also elektronisches Zentralbankgeld etc., ja, die Gefahr einer solchen Tyrannei ist da. Aber diese Tyrannei kann nicht das Elend verhindern. Auch die Sowjetunion war eine perfekte Tyrannei. Aber sie hat sich nicht gehalten. Und zwar deswegen, weil auch da der Satz gilt, der mal im Wahlkampf von Bill Clinton geprägt worden ist, auch wenn ich sonst nicht so viel von ihm halte. Aber da hat er einen wahren Satz gesagt. It's the economy, stupid. Es ist die Wirtschaft, Dummerchen. Ja? Und das ist das, was wir ganz schnell feststellen werden. Wenn erstmal das System nicht mehr produktiv ist, dann wird auch kein Sozialkreditsystem, kein CBDC und keine Tyrannei der Welt es wieder produktiv machen. Im Gegenteil. Umso größer der Druck wird, umso mehr Leistungsträger werden sich dem System verweigern, indem sie entweder in die innere oder die äußere Emigration gehen. Und umso mehr Säulen des Systems werden wegbrechen. Es gibt kein Entkommen.
Wenn wir jetzt, ich habe in Ihrem Buch dieses Kapitel auch sehr spannend gefunden, wo Sie eben auf 3 Ministerien reduzieren. Sie sagen, es soll wesentlich weniger Ministerien geben, aber es soll auch keine Subventionen mehr für Landwirte, die ja davon leben aktuell, von den Subventionen, weil die Preise so ruiniert wurden, oder auch keine Subventionen mehr für Unternehmen geben. Straßen, Flughäfen, Wälder sollen privatisiert werden. Und was mir etwas gefehlt hat, deswegen die Nachfrage, wer schützt denn diese Güter, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen sollen, wie Straßen oder Wälder, wer schützt denn uns davor, dass nicht BlackRock die Wälder kauft, dass Amazon die Straßen kauft und dass die Bildung dann von McDonald's betrieben wird?
Das ist relativ einfach. Es gibt einmal eine übergreifende Infrastruktur, so zum Beispiel wie eine Bahn oder die Autobahnen. Und es gibt eine kleinteilige Infrastruktur, die von ihrer Natur her auch teilweise monopolistisch ist. Also beispielsweise, ich kann keine 5 Stadtwerke in einer Stadt haben. Und dann ist die Frage einer intelligenten Privatisierung, die sich dann stellt. Und nehmen wir beispielsweise Stadtwerke, auch Sparkassen zum Beispiel, oder Entsorgung, Versorgung, Verkehrsbetriebe, städtische Verkehrsbetriebe etc. Sowas kann man ganz leicht privatisieren, ohne die Gefahr, dass die Heuschrecken drüber herfallen können. Nämlich indem man sagt, wir machen da eine Bürgergenossenschaft draus. Die Bürger sind dann die Eigentümer. Das sind sie eigentlich jetzt auch schon, aber sie haben ihre Eigentumseigenschaft an die Politiker abgetreten, indem im Rathaus von Berufspolitikern entschieden wird. Und dadurch sind die alle zu einem Verschiebebahnhof für Posten und Pöstchen geworden und für eine Quelle und werden da eine Quelle der Korruption. Wenn wir eine Bürgergenossenschaft draus machen, dann bedeutet das, dass die Bürger einmal im Jahr eine Hauptversammlung abhalten. Sie wählen den Aufsichtsrat, der Aufsichtsrat bestimmt den Vorstand, der Vorstand wird auf Gewinnmaximierung getrimmt. Und wenn jetzt die Stadtwerke die Bürger ausbeuten, dann ist das überhaupt nicht schlimm, weil das Geld dann über die Gewinnausschüttung an die Bürger zurückfließt. Der Haupthebel für eine solche privatisierte Bürgergenossenschaft wäre also die Kostenkontrolle. Wenn wir also den Vorstand dann nach Gewinn bezahlen, dann wird er auch immer bestrebt sein, die Kosten unter Kontrolle zu bringen. Und dann wird das zum Besten des Bürgers sein, weil dann kann er die Dienstleistung, die er jetzt teuer bezahlt, viel billiger bekommen. Denn dass die Dienstleistung, Busfahren zum Beispiel, für die er jetzt einen subventionierten Preis bezahlt, dass die deswegen billiger wäre, weil es von der Stadt subventioniert wird, ist natürlich eine Illusion. Es kommt nur aus einer anderen Kasse und wird dem Bürger an einer anderen Stelle aus dem Portemonnaie gezogen. Er zahlt auch jetzt schon das Doppelte oder Dreifache in Wahrheit. Er kriegt es nur nicht gesagt, er wird angelogen. Indem man ihm sagt, ja, das kostet nur so und so viel, es kostet nur 1 Euro, das ist ganz for free. Es ist nicht for free, jemand muss es bezahlen. Er selbst bezahlt es, er weiß es noch nicht. Also wenn wir daraus Bürgergenossenschaften machen, ist das Thema erledigt. Genau das gleiche für Schulen. Elterngenossenschaften können wir da machen. Wir können Autobahnen nach dem Muster Italiens und Frankreichs privatisieren. Da ist überhaupt kein Problem entstanden, dadurch, dass dort private Autobahnen sind. Wenn man sich das mal anschaut, ich fahre jetzt von Deutschland nach Frankreich rüber, man sieht den Unterschied in der Qualität der Straßen. Und das, obwohl es eigentlich heißt, in Deutschland wäre immer alles ein bisschen ordentlicher als in Frankreich, müsste theoretisch, wenn man diesem Vorurteil Raum gibt, ja, es umgekehrt sein. Es ist aber nicht umgekehrt. Es ist so, wie es sich darstellt. Wir fahren nach Frankreich rüber und dann habe ich Autobahnen ohne Schlaglöcher, ohne Spurrillen, sauber, ohne verbeulte Seitenlinie etc. Also all das ist in einem viel besseren Zustand. Und ja, ich bezahle da Maut, aber dafür kann ich ja die Kfz- und die Mineralölsteuer streichen in entsprechendem Umfang, die ja sowieso nicht mehr zum Erhalt unserer Straßen und Brücken eingesetzt wird. Und ich kann ein privates Unternehmen auch verpflichten, das alles in gutem Zustand zu halten. Das ist alles kein Problem. Aber der Private wird immer das Wirtschaftsgut in besserem Zustand halten als der Staat und die Behörden, weil es ihm gehört. Er hängt dran. Er will, dass es auch in Zukunft noch Rendite erwirtschaftet. Er wird es also nicht vernachlässigen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Das bedeutet, Sie wollen nicht, so wie, ich nehme jetzt das Beispiel her, wie das in Afrika teilweise gelaufen ist mit Brunnen, dass die dann an Nestle oder Coca-Cola verkauft wurden und dann machen die eine Kasse drauf und nur mehr jeder darf sich Trinkwasser holen, sondern Sie wollen es eigentlich zuerst dem Volk oder den Bürgern zurückgeben. Mhm. Und die suchen sich dann einen Betreiber, der wie ein Pächter die Autobahn betreibt und sie instand halten muss. Genau. Und die Bürger haben die Möglichkeit, die wieder zu feuern, wenn sie hier korrupt werden.
Arbeitnehmer. Das ist ja das, was wir eigentlich immer sagen. Die Politiker sind unsere Angestellten. Sie haben sich aber zu unseren Herren aufgeschwungen. Und warum? Weil das politische System, das wir haben, im Gegensatz zu einem Eigentumssystem einer GmbH oder Aktiengesellschaft oder Genossenschaft, keinen Kontrollmechanismus hat, den Angestellten einfach zu feuern. Ja, einen Angestellten, der sich so aufführen würde, wie unsere Politiker sich aufführen und für 500.000 Euro Flüge verballert, damit alle schön zu Fußballspielen hinkommen, Kurzstreckenflüge, ja, den würde ein normaler Arbeitgeber auf der Stelle entlassen und zwar ohne Abfindung, ohne irgendwas und mit einem vernichtenden Zeugnis. Und deswegen sage ich, wenn wir diese ganzen Spielsachen, die ja nur korrupte Verschiebebahnhöfe der Politik sind, der Politik wegnehmen, dann sind sie wirklich in Bürgerhand. Und dann kann sich das Rathaus und der Bürgermeister um die Dinge kümmern, für die er gewählt ist. Und dazu gehört aber nicht mehr die Stadtwerke, nicht mehr die Müllentsorgung, nicht mehr die Verkehrsbetriebe, nicht mehr die Elektrizitäts- und Gas- und Fernwärmeversorgung, nichts von dem. Das schaffen wir alles für das halbe Geld, wenn es erstmal in privater Hand ist, nämlich in Bürgerhand.
So wie Sie das jetzt mit Bürgerhand beschrieben haben, das ist ja letzten Endes nichts anderes wie ein guter Staat, der ja auch trotzdem für die Menschen sorgt und der ihnen auch verantwortlich ist, der aber sich eben nicht unabhängig von der Bevölkerung gemacht hat. Aber Sie wollen bewusst nicht vom Nationalstaat sprechen, als Schutzmacht beispielsweise.
Ich bezweifle als Libertärer, dass es diesen guten Staat überhaupt gibt, von dem Sie da sprechen. Der ist ein Wunschbild, ein Trugbild. Das wird nie existieren. Der Staat hat immer, immer in der Menschheitsgeschichte die Tendenz gehabt, seine Kompetenzen auszuweiten und übergriffig zu werden. Auch ein vorübergehend guter Staat tendiert immer zu dieser Entfremdung vom Bürger. Und das sehen wir in der Geschichte immer und immer wieder, weil die Bürokratie sich selbst ernährt und vollsaugt und auf der Suche nach Posten und Pöstchen ist. Früher hat man gesagt, Jobs for the boys, jetzt ist es nur noch Jobs for the girls, die Quote, ja. Das alles ist ein korruptes System, das trockengelegt werden muss. Und das geht mit dezentralen Strukturen. Der Staat ist eine zentrale Struktur, während Privateigentum eine dezentrale Struktur ist. Im Übrigen nur am Rande bemerkt, BlackRock und dergleichen Akteure könnten ihre Macht überhaupt nicht ausüben, wenn wir nicht Gesetze eingeführt hätten, die in der Wirtschaft zu einer Entkopplung von Eigentum und Kontrolle weitgehend führen. Beispielsweise bei Aktiengesellschaften. In Aktiengesellschaften haben die Aktionäre das Eigentum, aber das Management hat es sagen, obwohl es keine Eigentümer sind. Und dadurch entfremdet sich das ganze System vom Eigentümer und wird zu einer Art Administration und Behörde in klein. Das sind keine richtigen Unternehmen mehr. Das könnte man relativ schnell abstellen, indem man einfach beispielsweise sagt, in Aktiengesellschaften auf der Hauptversammlung darf nur noch der abstimmen, der auch der Aktionär ist und kein Finanzintermediär mehr darf abstimmen. Und das wiederum bedeutet, dass BlackRock dann keine Stimmrechte mehr hätte. Das wäre einfach verboten. Ne? Das ist diese Entkopplung von Eigentum und Kontrolle wäre dann ganz schnell zu Ende. Und damit wären auch solche Missbrauchstatbestände, die nichts mit Marktwirtschaft zu tun haben, sondern mit Oligarchie, ganz schnell erledigt.
Wenn Sie jetzt an anderer Stelle das Geldsystem angreifen, dann würde ja im Zuge dieser Reform würden ja eben auch mächtige internationale Player verärgert werden. Wir haben jetzt BlackRock kurz angesprochen, die wären verärgert, dass die Melkkuh Deutschland plötzlich aus ihrem Portfolio wegfallen würde. Oder wenn wir uns ansehen, wie die Geldströme und auch die Verbindlichkeiten EZB, IWF und so weiter immer wieder auch eingesetzt werden, um Macht im Sinne einer Agenda auszuüben, ja. Dann verärgern Sie, wenn Sie zum Beispiel für den Austritt aus dem Euro plädieren, wenn er nicht ohnehin kollabiert, dann verärgern Sie damit ja die Hochfinanz von, ich sage jetzt polemisch, von Jekyll Island bis nach Berlin, denn die werden das ja nicht einfach freiwillig mitspielen und deren Machteindämmung, Stichwort Dollar beispielsweise, hat ja schon immer wieder dazu geführt, dass diese mächtigen Kreise auf den Plan gerufen wurden, um dann wirklich Ärger anzuzetteln.
Ja, also man könnte jetzt natürlich ganz leger sagen, was die da empfinden und wie die das finden, das ist mir doch egal. Ja, also es ist mir tatsächlich egal. Ja, dafür bin ich nicht zuständig. Ich schreibe und entwickle Ideen, die zu Wohlstand führen sollen und nicht die Oligarchen reicher machen sollen. Das ist mal das Erste. Und das Zweite ist, natürlich ist es so, dass diese Leute viel Einfluss haben und sie haben deswegen viel Einfluss, weil wir eine politische Klasse im Land haben, für die Souveränität ein Fremdwort ist. Es wird ja oft gesagt, Deutschland sei nicht souverän, aber das ist Blödsinn. Deutschland ist voll souverän seit 1990. Ich habe mir die Verträge alle genau Satz für Satz durchgelesen. Deutschland ist ein souveränes Land. Was Deutschland nicht hat, sind souveräne Politiker, die auf der Umsetzung dieser Souveränität bestehen. Und sich stattdessen mit dem Nasenring durch die Manege führen lassen von Interessen, die korrupt und oligarchisch strukturiert sind. Ja, ich sage mal, in Russland gibt es nur Oligarchen, im Westen gibt es nur Philanthropen. Blödsinn. Ja? Oligarchen gibt es aller Orten. Und dem entgegenzutreten ist auch eine gute marktwirtschaftliche freiheitliche Sache. Und zwar deswegen, weil das ist im Grunde genommen eine Verbindung von Staat und Großunternehmen. Ja, von Staat und Großkapital. Und die Verbindung von Staat und Großkapital, die erfüllt eine Definition, die hat Mussolini mal erläutert in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die Verbindung von Großunternehmen und Staat nennt man Faschismus. Und ich denke nicht, dass wir als Land oder dass irgendein Land sich dem Faschismus unterwerfen muss. Wir werden hier, wenn wir die Gelegenheit haben, und ich bin überzeugt, dass wir sie haben werden, Reformen machen und dann werden die einfach ausgesperrt. Punkt, Ende.
Jetzt hat beispielsweise Saddam Hussein im Jahr 2000 ja auch die einfach ausgesperrt, indem er gesagt hat, ich handle mein Öl nicht mehr in Dollar und keine 3 Jahre später hatte er Krieg.
Ja.
Glauben Sie nicht, dass solche Dinge passieren können? Also und gibt es internationale Partner, mit denen, Sie haben Milley angesprochen, mit denen man sich verständigen könnte, um beispielsweise gerade den westlichen Imperialismus hier vorzubeugen?
Also das Thema Imperialismus ist ein hochkomplexes. Und auch das Thema Hegemonie und Weltwährungssystem ist ein hochkomplexes. Darauf bin ich in meinem Buch nur am Rande eingegangen, indem ich das Thema BRICS auch kurz angeschnitten habe. Aber hier haben wir ein vielschichtigeres Problem, das internationaler Natur ist. Es ist ja so, dass, was Sie jetzt als westlichen Imperialismus bezeichnen, bezeichne ich als unipolare Weltordnung, eine Hegemonialstruktur, eine klassische Hegemonialstruktur. Sowas gab es in der Weltgeschichte dutzende Male. Und jetzt befinden wir uns aber in einer Zeit des Umbruchs. Und zwar deswegen, weil die Säulen, auf denen diese hegemoniale Weltstruktur ruht, bröckeln und einstürzen. Und es gibt genau 5 Säulen, auf denen die amerikanische Vorherrschaft ruht. Das ist die Weltwährungsfunktion des Dollars. An der hängt übrigens das gesamte finanzoligarchische System, das Sie gerade erwähnt haben. Das ist die militärische Stärke der Vereinigten Staaten, die mehr Geld fürs Militär ausgeben als der Rest der Welt zusammengenommen. Das ist die Signal Intelligence, von der Snowden, über die Snowden uns aufgeklärt hat, also die Geheimdienstdominanz. Das ist Englisch als Weltsprache und das angelsächsische Recht als Handelsrecht, nämlich 95% aller internationalen Handelsverträge werden mit New York oder London als Streitaustragungsort definiert. So, diese 5 Säulen, die sind miteinander verwoben und verknüpft, nämlich indem die Weltwährungsfunktion des Dollar überhaupt erstmal die Größenordnung der Militär- und der Geheimdienstausgaben der USA ermöglicht. Wenn die Weltwährungsfunktion einstürzt, und deswegen hat Amerika das im Falle Saddam Hussein und auch im Falle Libyen unter Vorwänden mit großem Ehrgeiz verteidigt, dann hängt der ganze Rest dran und geht mit unter. Das heißt, die unipolare Weltordnung ist dann zu Ende. Aber ich kann Ihnen an der Stelle sagen, die unipolare Weltordnung ist sowieso zu Ende.
Ist vorbei, ja.
Die ist zu Ende, und zwar nehmen Sie da nur ein paar Zahlen, die sind alle nicht in dem Buch, aber deswegen erwähne ich sie jetzt zusätzlich. Wir haben einen 1 Billion Handelsbilanzüberschuss der BRICS-Staaten gegenüber dem Westen pro Jahr. Das heißt also, die BRICS-Staaten nehmen es zurzeit noch hin, dass sie 1 Billion Dollar im Jahr in Empfang nehmen, die dann anschließend inflationiert werden, um sie dann zu enteignen. Und diesen Tribut werden die an Amerika in Zukunft nicht mehr zahlen. Deswegen bauen die an einer internationalen Handelswährung, die, das wage ich zu prognostizieren, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit goldbasiert sein wird. Und das bedeutet letzten Endes, dass die Entdollarisierung der Zentralbankbilanzen, die ja schon seit Jahrzehnten im Gange ist, dass die weitergeht und sich beschleunigt und dass innerhalb kürzer Zeit der Dollar keine Weltleitwährung mehr ist. Und das bedeutet, dass die Defizitwirtschaft des Westens nicht mehr gefahren werden kann. Das bedeutet, dass die Amerikaner ihr internes Haushaltsdefizit nur noch finanzieren können durch niedrige Zinsen, die aber im Inland dann zu Inflation führen, statt die Inflation zu exportieren. Und es bedeutet, dass der riesige Militärapparat nicht mehr finanzierbar ist in den Vereinigten Staaten. Es sei denn, die Amerikaner erhöhen ihre Sparquote von jetzt 12 auf mindestens 20, eher 30%. Wenn sie mit China mithalten wollen, müssen sie es auf 60% erhöhen. Und das macht ein Beispiel deutlich. Wir haben in Amerika 25 Billionen Bruttosozialprodukt pro Jahr, US-Dollar. Wenn wir nach Kaufkraftparitäten die chinesische Volkswirtschaft betrachten, dann hat China 33 Billionen, ist also jetzt schon etwa 1/3 größer als die USA in seiner Wirtschaftskraft. Es ist zwar so, dass das Bruttosozialprodukt pro Kopf in China noch niedriger ist, weil China ja 3-mal oder 4-mal so viele Menschen hat wie die USA, aber man sieht schon an den Verhältnissen, die sind jetzt schon auf einem Niveau von etwa 40% pro Kopf, das ist kein Entwicklungsland mehr. Und diese 33 Billionen Bruttosozialprodukt, die China pro Jahr erwirtschaftet, die haben eine Sparquote nicht von 12%. Also die Amerikaner sparen 12% von 25 Billionen, macht 3,1 Billionen. Die Chinesen sparen 50% von 33 Billionen, macht 16,5 Billionen. Das heißt, deren Investitionsbudget für den Fortschritt der Wirtschaft, für die Seidenstraße, für neue Produktionsanlagen, für Automatisierung, für digitale Revolution, für KI, ist 5-mal so groß wie das Amerikas. Und selbst wenn Herr Xi ein schlechter Wirtschaftspolitiker ist, was er bedauerlicherweise für China ist, so viel Geld kriegt nicht mal die Kommunistische Partei klein. Das heißt, rein von der Investitionskraft müsste China nur 7% seiner Sparquote abzweigen, um Amerika bei den Verteidigungsausgaben zu überholen. Ja, jetzt gibt es da noch 2 Faktoren, die das strategische Gleichgewicht auch noch beeinflussen, nämlich, dass China keine Übung im Krieg hat, Amerika aber schon. Der Hegemon führt nun mal mehr Kriege als einer, der gerade erst Hegemon werden möchte oder zumindest in der multipolaren Weltordnung seinen Platz am Tisch verlangt. Aber demgegenüber steht die Tatsache, dass Amerika seine gesamten Truppen geimpft hat, mit einer Impfung, deren gesundheitliche Folgen jetzt zutage treten. Und das wird die Einsatzfähigkeit dieser Streitmacht in den nächsten Jahren wahrscheinlich beeinträchtigen. In welchem Umfang wird abzuwarten sein. Aber früher hat man das ja sowieso nie gemacht, dass man eine Armee komplett durchgeimpft hat. Denn man hat es immer schrittweise gemacht, um zu sehen, ob das
was passiert. Ja.
Das war eine der goldenen und eisernen Regeln zugleich, an die sich früher alle gehalten haben. Nur diesmal, aus welchen Gründen auch immer, hat man es nicht gemacht. Und das bedeutet, dass das strategische Gleichgewicht in Frage steht. Und es wird nicht militärisch ausgefochten. Es wird über die Währungsfrage, also Weltwirtschaftswährungs- und Leitwährung ausgefochten. Und da sitzt die Gruppe von Ländern, die nun mal diesen Handelsbilanzüberschuss hat, am längeren Hebel, weil die kann verlangen, wie sie bezahlt wird.
Jetzt haben Sie, kurzer Sprung in der Thematik, jetzt haben Sie ja im Jahresende 2019 einen Finanzcrash für das erste Halbjahr 2020 vorausgesagt. Und als dann Corona kam, habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich habe das in einer anderen Sendung schon mal gesagt. Ich habe gesagt, der Dr. Krall hatte recht, denn das wird jetzt vertuscht und man kann wieder Milliarden in die Märkte pumpen, um die wieder zu retten. Würden Sie das auch so komprimiert irgendwie sagen oder ist das zu vereinfacht dargestellt von einem Nicht-Wirtschaftsfachmann?
Es stimmt in der Tendenz, aber ich würde es nicht ganz so vereinfachen. Es ist richtig, dass es keinen Bankencrash gegeben hat und dass man natürlich die 4 Billionen frisch gedrucktes Geld letzten Endes eingesetzt hat, um einen zu verhindern. Denn was hat man damit gemacht? Man hat überall Subventionen ausgeschüttet und zwar insbesondere dort, wo normalerweise die Unternehmen pleite gemacht hätten, die aber deswegen nicht pleite gemacht haben, weil man sie ja subventioniert hat. Die Zahl der Pleiten in der größten Krise aller Zeiten, und das war ja der Lockdown-Covid, ja, hat ja ein Arbeitsverbot führt ja zu einem Zusammenziehen der Wirtschaft, wie man es noch nie gesehen hatte. Die Zahl der Pleiten ist gleichzeitig auf den niedrigsten Stand aller Zeiten gesunken. Normalerweise müssten die auf 4-5% hochgesprungen sein. Sie sind aber von dem schon niedrigen 0,2 auf 0,1% gefallen. Das war natürlich ganz klar die Wirkung dieser riesigen Subventionsorgie. Und insofern hat man die Bankenrettung durchgeführt, ohne dass die Banken vorher in Schwierigkeiten gekommen sind. Das ändert natürlich nichts daran, dass die eigentliche Prognose, die ich gegeben habe, nicht eingetreten ist. Sie hat sich auf andere Weise entfaltet, durch diesen schwarzen Schwan. Und der schwarze Schwan war nicht Covid, sondern die Covid-Politik, die wie wir ja jetzt an den RKI-Protokollen sehen, eine komplette politische Fabrikation gewesen ist. Anders kann man es ja nicht sagen. Es war eine politisch fabrizierte Krise, mit der man die Menschen gegängelt hat, also in der Ungeheuerlichkeit, umso mehr darüber rauskommt, umso ungeheuerlicher erscheint einem das Ganze. Aber das ändert jetzt nichts daran, dass es sozusagen auseinandergefallen ist und meine Prognose nicht exakt so eingetreten ist. Aber sie ist ökonomisch betrachtet sehr wohl eingetreten.
Jetzt hat man aber auch zum Beispiel einen Banken- oder Währungscrash ja nur verschleppt, weil es ist ja nicht besser geworden. Die Verschuldung der Staaten international ist ja keineswegs besser geworden. Im Gegenteil, hat sich ja exponentiell auch noch weiterentwickelt. Was denken Sie denn, wann werden denn die Märkte oder die Finanzinstitute wieder in Bedrängnis kommen? Oder stehen wir unmittelbar davor und es könnte auch morgen schon soweit sein?
Also wir stehen davor. Und zwar, die Bilanzen der Finanzinstitute sind ja schon komplett ausgehöhlt. Die haben zum großen Teil und jedenfalls in der Summe kein Eigenkapital mehr. Sie haben negatives Eigenkapital. Warum sage ich das? Weil mehrere große Ereignisse quasi die globalen Bankbilanzen getroffen haben. Die Institute zwar unterschiedlich, aber in Summe sind die Schäden so groß, dass sie das gesamte Eigenkapital aller Banken übersteigen. Wir haben vor 2 Jahren im westlichen Bankensystem oder vor 3 Jahren im westlichen Bankensystem etwa 3,5 Billionen Euro-Dollar Eigenkapital gehabt. Und jetzt haben wir also durch die Zinssteigerungen, die im Zuge der Inflationsbekämpfung gekommen sind, alleine bei Anleihen einen globalen Wertverlust im Anleihenmarkt von etwa 25 Billionen, also 25.000 Milliarden US-Dollar. Und davon dürfte ein Viertel die Banken betreffen. Das heißt, allein dieser Verlust von 6 Billionen übersteigt das Eigenkapital der Banken. Es wird nicht bilanziert, im Grunde ist es Bilanzbetrug. Weil natürlich, wenn man das bilanzieren würde, dann wäre die Rettung schon fällig. So, stattdessen sagt man, naja, wir halten es bis zur Fälligkeit und dann haben wir ja Wertaufholung und dann schreiben wir es lieber nicht ab. Das hat man früher nie gemacht. als man es sich noch leisten konnte, es abzuschreiben, hat man es abgeschrieben. Und zwar, weil es der Bilanzwahrheit widerspricht, es nicht zu tun. Also das ist ein scheinheiliges Konstrukt, zu sagen, das Geld ist noch da, wir müssen nur warten, bis die Anleihe fällig wird. Denn die Wahrheit ist, wenn die Bank die Liquidität braucht und es zu dem Wert verkaufen muss, hat es nur noch den Wert. Punkt, Ende, aus. So ist ja die Silicon Valley Bank vor die Hunde gegangen. Zweitens, die Zombifizierung ist weitergelaufen. Ja, die Zombies sind nicht weniger geworden dadurch, dass wir sie am Leben erhalten haben. Auch hier lauert ein Verlust in ähnlicher Größenordnung. Und die Staatsverschuldung Europas und Amerikas hat mittlerweile auch ein Ausmaß erreicht, wo man absehbar von Schuldenschnitten oder von Inflation, die die Schulden bereinigen muss, ausgehen muss. Und in jedem Fall wird der kleine Mann enteignet. Also egal, ob mit Inflation oder Deflation. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt erstmal in eine deflationäre Phase rutschen. Wir haben ja schon einen Rückgang der Inflation von über 10% auf jetzt nur noch 2%. Da jubeln alle. Da sage ich den Leuten, jubelt nicht zu früh. Denn diese Trajektorie, die geht jetzt weiter nach unten, und zwar, weil sie an der Geldmenge festgemacht werden kann. Mein guter Freund Thorsten Pollert hat dazu eine tolle Grafik veröffentlicht, in der er zeigt, dass die Inflation der Geldmenge M3 mit einer Zeitverzögerung von 18 Monaten fast punktgenau folgt. Und wenn diese Grafik auch in den nächsten 18 Monaten Bestand haben sollte, dann haben wir -4 bis -5% Inflation vor uns nächstes Jahr. Das ist eine handfeste deflatorische Krise in der Größenordnung der Wirtschaftskrise von 1930. Und danach wird es dann wieder steigen. Das heißt also, die Zentralbanken werden in dieser Phase mit allem gegenhalten, was sie haben. Das heißt, wir werden sehr bald sehr starke Zinssenkungen sehen. Wir werden sehr bald wieder eine Wiedererstarken des Quantitative Easing unter neuen Namen. Da wird man sich neue Abkürzungen einfallen lassen sehen. Und damit wird die nächste Blase aufgepumpt. Das heißt, erst kriegen wir jetzt eine Deflationskrise, die wird viele Unternehmen und möglicherweise auch einzelne Banken das Leben kosten, die dann gerettet werden müssen. Und dann werden wir wieder in den nächsten Auftakt zur Inflation gehen. Aber weil die Ungleichgewichte ja größer sind als 2019-20, nämlich doppelt so groß sind, werden wir auch doppelt so viel Mittel brauchen, um zu retten. Also diesmal werden wir die Zentralbankbilanz nach meiner Schätzung um etwa 8 Billionen ausdehnen. Also wir werden sie wieder verdoppeln. Und dann landen wir bei 14 bis 16 Billionen, je nachdem, von wo aus wir da starten. Und das auf beiden Seiten des Atlantiks. Dass das ohne dann wieder nachfolgende inflationäre Krise gehen soll, das ist eine Geschichte aus dem Märchenland.
Es ist ja unmöglich, wenn man so viel Geld in die Märkte pumpt und die Güter und Dienstleistungen einfach nicht vorhanden sind, dass natürlich die Geldmenge weniger wert wird. Das verstehen auch Nicht-Ökonomen, und ich denke, es dämmert schon dem Letzten, dass dieser Euro und auch der Dollar große Schwierigkeiten vor sich hat. Sie schlagen im Buch vor, auf Seite 177, eine goldgedeckte Kryptowährung. Können Sie ganz kurz skizzieren, was der Mensch darunter verstehen soll?
Also, was ich vorschlage, ist zunächst mal zurück die Rückkehr zum Goldstandard und die Freiheit aller Menschen, dann diesen Goldstandard in jede Form zu konvertieren, den sie wollen. Das kann Krypto sein, das kann Papier sein, das können Goldmünzen sein, das kann ein Girokonto sein, das kann ein Kreditkartenguthaben sein. Das muss ganz den Menschen überlassen werden. Aber das Geld muss goldgedeckt sein. Wenn es das nicht ist, dann ist es nur Kredit. Dann ist es also wie JP Morgan, der Gründer der Bank, der gleichnamigen Bank JP Morgan, sagte, Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Genauso ist es auch. Das Papiergeld ist ja deswegen so in Schwierigkeiten, weil es nur aus Krediten besteht. Und Kredite, wenn es zu viele davon gibt, werden irgendwann notleidend, und zwar als Naturgesetzlichkeit. Weil wenn zu viel Kredit da ist im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt, dann kann das Bruttosozialprodukt die Bedienung dieser Kredite zu marktgerechten Zinsen nicht mehr leisten. Und das Ergebnis ist die Entwertung des Geldes. Das passiert beim Gold nicht, weil Gold kann ich nicht beliebig vermehren. Und die Kryptofunktion, die hat in erster Linie was damit zu tun, dass man dann das Gold in eine Form bringt, in der jeder individuell frei darüber entscheiden kann, was er damit macht, ob er sich das Gold aushändigen lässt oder ob er internationale Zahlungsverkehrsdienstleistungen damit in Anspruch nimmt, was natürlich seinem Gold, egal wo es liegt, Mobilität verleiht und all die Funktionen und die Bequemlichkeit des modernen elektronischen Zahlungsverkehrs, an die wir uns gewöhnt haben, erhält, ohne die Sünden des Papiergelds zu begehen.
Sehen Sie eine andere Möglichkeit, um dem Geld, dem Schein oder der Zahl auf dem Computer eine Deckung zu geben, abseits von Gold? Denn beispielsweise, Sie haben die Wirtschaftskrise in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angesprochen. In der Weimarer Republik wurde ja angeregt diskutiert, wie man diese Hyperinflation einfangen könnte, was man tun könnte. Mhm. Aber es gab damals kein Gold, weil Deutschland hatte kein Gold. Ja. Und es gibt ja auch viele Staaten, die kein Gold besitzen und es jetzt auch nicht mehr
bekommen in dieser Situation. Gäbe es da auch andere Möglichkeiten, eine reale Deckung herbeizuführen?
Also zunächst ist es so, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, wenn man Währungswettbewerb zulässt. Das ist mal das Allerwichtigste. Das heißt, ein Land, das zum Beispiel kein Gold hat, kann Währungswettbewerb zulassen, kann sagen, das hat Argentinien übrigens gerade getan, und sagen, jeder ist frei, in der Währung zu bilanzieren, die er will, und in der Währung zu bezahlen, die zwei Leute, die sich darauf einigen, nämlich der Käufer und der Verkäufer, miteinander festlegen. Also wenn Sie heute in Argentinien eine Transaktion machen und sagen, ich will die in Gold bezahlen oder in Peso oder in Dollar oder in Bitcoin, ist völlig egal, das ist Ihnen überlassen. Es gibt keinen Zahlungszwang mehr in der Landeswährung. Das heißt, das gesetzliche Zahlungsmittel ist damit mehr oder minder abgeschafft. Und dieser Währungswettbewerb sorgt dafür, dass jedes Land eine Währung bekommt, in der bezahlt werden kann. Jetzt ist es natürlich so, dass es unterschiedliche Qualitäten bei der Währung gibt. Und eine Währung, die beliebig vermehrbar ist, wird dann in einem solchen Wettbewerbssystem von den Menschen relativ schnell abgelehnt werden, weil sie ja enteignet werden damit. Sodass sich automatisch eine gute Währung durchsetzt, wenn Wettbewerb zugelassen wird. Und da habe ich überhaupt keine Sorge, dass zum Beispiel ein Land, in dem wenig Gold vorhanden ist, deswegen quasi seine Fähigkeit, eine Industrie und eine Wirtschaft zu betreiben, einbüßen würde. Das ist Unsinn. Das ist genauso Unsinn wie das Argument, das damit zusammenhängt, dass nicht genug Gold auf dem Planeten da wäre, um einen Goldstandard durchzuführen. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Gerade weil Gold so knapp ist, ist es so wertvoll und damit ist es deswegen geeignet, als Weltwährungsstandard zu fungieren. Es hat es ja getan bis 1914 und dann nochmal nach 1947 bis 1971 und es hat ganz wunderbar funktioniert. Das waren die Phasen, in denen das Wirtschaftswachstum am höchsten war. Und deswegen nehmen wir beispielsweise mal ein Land, das nur über wenig Gold verfügt. Was passiert dann, wenn dieses Land auch eine goldgedeckte Währung hat? Dieses Land wird einen relativ niedrigen Wechselkurs erleiden, wenn man so will. Und damit wird es zum Exportweltmeister gemacht. Und als Exportweltmeister strömt Gold in das Land. Der Goldstandard hat eingebaute Mechanismen, die man leicht nachvollziehen kann, die dazu führen, dass dort, wo wenig Gold ist, viel Gold hinfließt und umgekehrt. Über inflationäre und deflationäre lokale Mechanismen, die das System austarieren. Und da, wo das Gold hinfließt, orientiert sich immer an der Leistungsfähigkeit eines Landes. Und diese Leistungsfähigkeit hat zunächst mal nichts damit zu tun, ob Gold an der Stelle jetzt schon vorhanden ist, sondern hat was mit industrieller Kapazität, Arbeitswillen, Ausbildung der Menschen und so weiter zu tun, Infrastruktur etc. Und das wird sich von ganz alleine einpendeln. Das hat es in der Vergangenheit in unzähligen Beispielen auch getan.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Themensprung. Sie beschreiben als Wirtschaftsfachmann ein Kapitel, das ich für sehr wichtig halte, nämlich, dass es einen Wandel bei der Moral geben muss. Ja, auch bei Unternehmensführung, in der Gesellschaft, bei Politikern. Ich denke, ohne einen neuen moralischen Anspruch wird all das nicht gelingen, denn wenn Korrupte und Verbrecher die Zügel in der Hand halten, dann wird es nicht gelingen, auch mit dem besten Modell nicht. Wie finden wir denn in Zukunft, weil wir werden ja noch Politiker benötigen in Ihrem Modell, denn es gibt ja noch das Kanzleramt, es gibt noch das Innen- und Außenministerium, also das wird ja noch von Politikern geleitet. Mhm. Wie findet denn das Volk die besten Charaktere und Persönlichkeiten für diese Aufgabe oder wird sich das auch einpendeln, weil das Angebot der Politiker übersichtlicher ist?
Also zunächst mal ist es so, dass unser Problem ja auch dadurch entstanden ist, dass die Parteien sich das Land sowohl in Österreich als auch in Deutschland, kann man wohl so sagen, und auch in vielen anderen Ländern zur Beute gemacht haben. Das heißt, die Parteien interessiert überhaupt nicht, was der Bürger will und denkt und was das Beste für das Land ist. Die Parteien interessiert, wie sie in diesem korrupten System quasi filzmäßig sich maximal bereichern können. Die politische Karriere ist wichtiger als der Bürger. Und deswegen glaube ich, dass wir fundamental darüber nachdenken müssen, im Zuge einer solchen Reform auch mal über unser Wahlsystem und unser politisches System nachzudenken. Und da gibt es ja viele Modelle. Es ist ja nicht so, dass es nur eins gäbe. Selbst innerhalb Europas gibt es unterschiedlichste Modelle. Es gibt die direkte Demokratie in der Schweiz, es gibt die stark repräsentative Demokratie in Deutschland, es gibt Monarchien in mehreren Ländern, die dann aber auch als Demokratien funktionieren, wo aber der Monarch quasi gewisse Kontrollfunktionen ausübt. oder es auch nicht tut, je nachdem, wie gut er ist. Es gibt eine Ersatzmonarchie. Frankreich zum Beispiel ist quasi der Präsident agiert wie ein Ersatzmonarch. Es gibt unterschiedlichste Modelle, und wenn man sich das mal anschaut, bietet Europa durch diese Vielfalt, die tatsächlich trotz Brüssel immer noch da ist, ein Lehrbeispiel dafür, welche guten Teile man sich aus den verschiedenen europäischen Ländern, die ja wohl alle unbestritten Demokratien sind, herauspicken kann und kombinieren kann, um ein System zu erreichen, bei dem die Politik wieder stärker in den Dienst des Volkes und des Souveräns gestellt wird als jetzt. Und dazu habe ich ja auch konkrete Vorschläge gemacht, weniger in diesem Buch als in dem davor veröffentlichten, nämlich Freiheit oder Untergang. Und mein Vorschlag ist sehr einfach, nämlich erstmal die Reduktion der Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 201 Wahlkreise einrichten und dann nach englischem Vorbild oder nach französischem First Past the Post, Mehrheitswahlrecht in jedem Wahlkreis wird gewählt. Da darf sich aber jeder zur Wahl stellen, der eine gewisse Anzahl von Unterschriften beisammen hat. Und idealerweise eigentlich ohne Parteien. Aber notfalls auch mit Parteien. Aber ich glaube, dass unabhängige Kandidaten vom Volk bevorzugt werden sollten. Und dass unabhängige Kandidaten die gleichen Chancen haben sollten, sich aufstellen zu lassen wie Parteien. Parteien sollten kein Privileg haben nach der Devise, bin ich einmal im Parlament, muss ich keine Unterschriften mehr sammeln? Nein, entweder alle müssen es oder keiner muss es. Dann haben wir nur noch 201 direkt gewählte Abgeordnete, nicht notwendigerweise solche aus Parteien. Und dann schlage ich vor, damit die Gewaltenteilung endlich richtig verankert wird, was im Moment nicht ist. Wir haben ja im Prinzip in Deutschland, wie es in Österreich genau ist, weiß ich nicht, das habe ich noch nicht so genau analysiert, aber fürchte ähnlich.
Sehr ähnlich, ja.
Wir haben ja keine Gewaltenteilung, kein Checks and Balances, wie die amerikanischen Gründerväter es gefordert haben, sondern wir haben eine Gewaltenverschränkung. Und diese Gewaltenverschränkung geht so. Das Volk wählt das Parlament wählt die Exekutive, also den Kanzler, das Parlament wählt auch die Verfassungsrichter, wählt bestimmt überhaupt die Politik, die ganzen obersten Richter, das heißt, und die Justizminister können die Staatsanwälte anweisen, zu verfolgen oder nicht zu verfolgen. Das Ganze ist ein, sozusagen, einmal in 4 Jahren darf das Volk eine Truppe von Leuten wählen, die aber per Listensystem vorgesetzt wird und die einer adversen Selektion unterliegen. Nämlich, dass die Unfähigsten in die Politik gehen, weil sie dort noch gut Geld verdienen können, was sie draußen nicht mehr könnten. Und dass sie auf dem Listensystem auch noch rückgratlos sein müssen, um nach oben zu kommen. Und diese Gruppe, die macht jetzt sozusagen zentralistisch alles. Das ist keine demokratische Gewaltenteilung. Das ist auch kein System von Checks and Balances. Das ist eine Verfilzung von Macht. Und diese Verfilzung von Macht muss aufgelöst werden. Und deswegen glaube ich, dass das Volk alle wichtigen Positionen direkt besetzen sollte. Das heißt, dass das Volk wählt dann einen Kanzler, wählt auch einen Präsidenten, wählt die Richter, wählt die Staatsanwälte, wählt die Polizeichefs. Und dass es für all diese hohen Ämter, insbesondere für die ganz hohen Ämter, strikteste Begrenzung geben sollte. Also Kanzler ist man halt nur einmal für 4 Jahre. Und das war's dann. Ja? Und Minister kann man auch nur einmal sein, und man kann als Minister später noch Kanzler werden, wenn man kandidieren möchte. Ja? Verfassungsrichter ist man auch nur einmal für 4 Jahre. Und natürlich müssen für Ämter wie Verfassungsrichter Qualifikationshürden gelten. Also wir haben ja aktuell in Deutschland, werden ja Menschen zu Verfassungsrichtern, zumindest an den Verfassungsgerichten der Länder ernannt. Da kann man ja nur noch sich die Haare raufen. Ja? Quotenpersonen, ohne jede Qualifikation, Leute aus dem Umfeld der Antifa, die's also die ungeheuerlichsten Gestalten halten Einzug in unsere höchsten Gerichte, und dann soll man noch Vertrauen in den Rechtsstaat haben bei diesen Leuten, die zum Fürchten sind im Grunde genommen. Ja, das alles, ich bin der Meinung, das alles muss aufgesplittet werden, dass das Volk die wählen darf, und natürlich, wie gesagt, um ein Richteramt oder Staatsanwalt und so weiter zu werden, muss eine gewisse Ausbildung und auch mit vernünftigen Noten gegeben sein. Und wer ein politisches Amt anstrebt, sollte mindestens 40 Jahre alt sein und bis dahin aus eigener Kraft sein Leben bestritten
etwas
haben.
Etwas geleistet haben, ja.
Ja, also Anhebung des passiven Wahlrechtsalters auf 40 Jahre. Im Übrigen bin ich auch der Meinung, dass das aktive Wahlrechtsalter angehoben werden sollte auf 21, vielleicht sogar 25 Jahre. Mit Sicherheit nicht abgesenkt auf 16. Man braucht Reife, um ein Urteil darüber zu fällen, wie das Land geführt wird. Diese Reife ist bei einem 16-Jährigen nicht zu unterstellen und bei den meisten 18-Jährigen auch nicht.
Bei der Propaganda, die wir über die Medien aktuell hier erleben, ist sie auch mit 30 und 40 wahrscheinlich noch nicht gegeben, weil ja, gut, natürlich die Gehirnwäsche in diesem Ausmaß. Aber wir gehen ja davon aus, dass sich gewisse Dinge klären werden in Zukunft.
Ist aber so, in dem Moment, wo wir die Schulen als Elterngenossenschaften privatisieren, ist es mit dieser Indoktrination auch vorbei.
Ja, genau so ist es. Ja. Ich habe mir jetzt extra die Seite 132 noch aufgeschlagen. Sie beschreiben einen großen Kehraus bei den Ministerien und schreiben, Kanzleramt, Finanzministerium, Verteidigungs- und Außenministerium werden bestehen bleiben. So schlank und schlicht geht das. Es wird kein Sozialministerium oder Arbeitsministerium in Ihrer Vision geben. Und Sie schlagen vor, dass die Betreuung sehr stark über die Familien von bedürftigen Menschen, über die Familien organisiert wird. Aber gerade in diesen Zeiten, jetzt im Jahr 2024, sehen wir ja den Bankrott vieler Familien, weil durch die entsprechenden Jahrzehnte zuvor alles zerstört wurde, sind wir wieder bei der Moral und bei den Werten. Wie schnell könnte denn so etwas greifen? Wie lange sehen Sie angesetzt eine Übergangsdauer, dass die Menschen reif genug sind, um eben wieder eigenverantwortlich auch im Familienbund sich zu helfen?
Also eins kann ich sicher sagen, Übergangsfristen wird es nicht geben. Und zwar deswegen nicht, weil diese neue Gestaltung unserer Wirtschaft und letzten Endes zum Teil auch unserer Gesellschaft, die aus der Krise resultiert, eben aus der Krise resultiert. Die Krise zerstört die Strukturen, nicht irgendwelche Politiker, die setzen nur sozusagen die Bedingungen, dass die Strukturen zerstört werden, auch nicht wir Libertäre, wir zerstören gar nichts. Wir schauen uns das an und prognostizieren, was passieren wird, sondern die Krise wird die Strukturen zerstören.
Wenn alles am Boden ist, dann sind die Leute bereit.
Was passieren wird, was ist denn mit den Familien passiert? Die Familie wird doch vom Staat bekämpft. Der Staat sieht die Familie als Konkurrenz an und der Staat duldet keine Konkurrenz. Das ist auch der Grund, warum er die Mafia bekämpft. Ja, aber die Familie bekämpft er, weil die Familie eigentlich das beste Sozialsystem von allen ist. Und zwar seit Tausenden von Jahren. Die Familie war schon das beste Sozialsystem, als vom Staat weit und breit noch nichts in Sicht war. Und deswegen sage ich, wenn wir ein gutes Sozialsystem haben wollen, dann muss das in Schichten organisiert werden. Zunächst mal ist jeder, der leistungsfähig ist, auch für sich selbst verantwortlich. Jeder ist zunächst mal sein eigenes Sozialsystem, in dem er arbeitet und Geld verdient und für seinen Lebensunterhalt aufkommt. Das kann man von jedem gesunden Menschen verlangen. Dann kommt die nächste Schicht, das ist die private Versicherung. Gegen die meisten Risiken, auch existenzieller Natur, kann man sich durch private Versicherung absichern. Dafür ist nicht der Staat zuständig. Damit private Versicherung bezahlbar ist, muss der Mensch von Steuern entlastet werden und er muss sich Gedanken darüber machen, wie er zu einem guten Risiko für die Versicherung wird, indem er zum Beispiel gesund lebt. Ja? Wenn er eben ungesund lebt, wird die Versicherung sagen, der kostet halt deine Lebensversicherung, deine Risikolebensversicherung, deine Krankenversicherung mehr. Das ist auch logisch, weil die Risikobeurteilung ja von den tatsächlichen Risiken abhängt. So, dann kommt die nächste Schicht. Wenn das versagt, dann ist die Familie der dritte Schutzwall gegen den Absturz in die Armut. Die Familie ist das bessere Sozialsystem und zwar, weil sie auf der Empathie der Genetik beruht. Also das, wenn man so will, es gab mal ein Buch, das hieß Das egoistische Gen. Ja? Wir haben, Blut ist dicker als Wasser, wir haben das Bedürfnis, die uns anvertrauten Familienmitglieder vor den Unbilden des Lebens zu schützen. Das ist eine normale menschliche Reaktion.
Die uns jetzt abgezogen soll. Ja.
Die ist über Jahrmillionen genetisch evolutionär gewachsen und die wird uns der Staat auch nicht abgewöhnen. Er kann sie nur vorübergehend aushebeln, indem er den Hedonismus und den Egoismus fördert und indem er Anreize setzt, die Familie zu vernachlässigen. Da wird es viele Millionen Menschen geben, die ins Nichts fallen, weil sie keine Familie haben, wenn das System kollabiert. Aber da habe ich gute Nachrichten. Man kann auch noch mit 40 oder 50 eine Familie gründen. Ja, und kann aus seinem Irrtum herauswachsen. Und das ist das, was die Menschen tun werden. Sie werden sich zu kleinen Schicksalsgemeinschaften, die Familie nun mal ist, zusammenschließen und sich gegenseitig helfen. Denn die Krise bringt nicht nur das Schlechte im Menschen hervor, sondern oft auch das Beste. Und die Menschen werden sich selbst organisieren, auch als Familienverbund. Da bin ich durchaus auch für Vielfalt, da kann jeder machen, was er will. Warum soll ich da irgendwelche Vorbehalte haben? Ja? Aber die Menschen werden sich in kleinen Einheiten organisieren. Und erst wenn die Familie nicht mehr da ist und versagt hat, dann kommt das Gemeinwesen, was wir gemeinhin als Staat bezeichnen. Aber es muss nicht der Staat in Gestalt des großen Zentralstaates sein, sondern es sollte die Kommune sein. Und zwar nicht die Großstadt, also in Berlin würde ich nicht dem Bürgermeister das Soziale anvertrauen, sondern den kleinen Stadtbezirk mit maximal 5.000 oder 10.000 Menschen und dort macht man kleine Bezirkseinheiten draus und dann entscheiden die Menschen in diesen Bezirkseinheiten, was sie für das Soziale ausgeben wollen und was nicht. Und dann wird sich sehr schnell im Wettbewerb zwischen den Folgen unterschiedlicher Gestaltungsvarianten herauskristallisieren, was das richtige und beste Niveau ist.
Jetzt haben Sie hier viele Themen angesprochen, im Buch noch viel mehr. Ministerien abschaffen, Steuern abschaffen, über das Wahlrecht diskutieren. Dann kommt sofort natürlich das Framing von denen, die das nicht wollen. Das sind ja Reichsbürgermethoden, das sind, waren Sie ja auch betroffen von diesen Vorwürfen. Das sind, ja. Das ist rechtsextrem, das ist alles furchtbar, staatsfeindlich vielleicht auch noch. Was empfehlen Sie denn den Zuschauern? Wie sollte man auf diese Hysterie, die hier an den Tag gelegt wird, wir beschreiben das mit dem sogenannten Nazi-Hammer, jeder, der den Kopf aus der Deckung nimmt, bekommt einen mit dem Nazi-Hammer drauf. Wie sollte man denn auf das reagieren?
Also am Anfang habe ich mich auch mal geärgert. Natürlich war in meinem Fall der Angriff mit diesen vollkommen aus der Luft gegriffenen Vorwürfen, da war ja auch Antisemitismus und ich weiß nicht, was da alles kam und rechtsradikal.
Das ganze
und
Repertoire.
War ja natürlich gedacht, um meine bürgerliche Existenz zu vernichten. Nicht weniger als das. Das ist misslungen und mit Gottes Hilfe wird es auch weiterhin misslingen. Was ich den Menschen dazu raten kann, ist einfach mal selber zu denken. Libertäre Ideen sind schon deswegen nicht Nazi, weil die Nazis einen autoritären, kollektivistischen Staat wollten und der Libertarismus das Gegenteil. Libertäre Ideen sind auch nicht Reichsbürger, weil libertäre Ideen nicht autoritär sind, sondern freiheitlich. Das ist auch das Gegenteil.
Keine Monarchie.
Ja, auch keine Monarchie. Ja. Ich habe zwar mal in meinem Buch Freiheit oder Untergang davon geredet, dass man zum Beispiel einen Wahlkönig wählen könnte, der keine Macht hat, aber der zu allem sein Nein geben kann, zu allem sein Veto geben kann. Den habe ich nur Wahlkönig genannt, um die Linken und Grünen zu ärgern. Man hätte ihn auch Präsidenten oder Verfassungsgericht auf Lebenszeit wählen können. Also das ist egal, wie man das nennt. Mit Sicherheit keine Monarchie, bei der Exekutive, Legislative und Judikative Gewalt in einer Hand vereint sind. Das macht ja eine echte Monarchie aus. Das ist natürlich Blödsinn, weil das ja ein totaler Verstoß gegen die Gewaltenteilung und jedes Prinzip der Freiheit und des Rechtsstaats ist. Denn Freiheit und Rechtsstaat, die aus einer Hand gegeben werden, sind keine solchen. Sie sind keine Gnadenerweise von irgendjemandem, sondern sie sind unser gottgegebenes Recht als freie Wesen mit freiem Willen und freiem Gedanken. Und deswegen sind all diese Vorwürfe intellektuell dumm, charakterlich bösartig und nutzlos. Und wissen Sie, ich bin da auch völlig entspannt, weil ich muss als Libertärer, muss ich ja nicht antreten, um irgendjemanden da von der Macht zu vertreiben. Nein, die Umstände werden es alles ändern. Wir müssen das gar nicht ins Werk setzen. Ich muss da also auch keine irgendwie geartete Geschichte organisieren, um da staatsfeindlich zu sein oder sonst was. Ich bin Staatsskeptiker und ich bin auch Staatsverhöhner, ja, ganz sicher. Ja. Und zwar, weil unser Staat eben so geworden ist, wie er jetzt ist. Nicht notwendigerweise jeden Staat muss ich verhöhnen, aber einer, der so viel Breitseite gibt und so sich selbst so lächerlich macht, kann man ja nur verhöhnen. Ja. Und dessen Repräsentanten sich wirklich wie Witzfiguren aufspielen und aufführen. Das ist mein gutes Recht. Das ist auch verbrieft vom Verfassungsgericht. Ja. Hat auch nichts mit Nazi zu tun. Und nein, was passieren wird, ist, das wird einfach kollabieren. Das zerbröselt einfach. Wissen Sie, wenn wir wie Phönix aus der Asche erstehen wollen, muss erst mal Asche sein. Und diese Asche kommt und sie wird nicht von uns ins Werk gesetzt. Sie wird von Leuten wie Habeck und so weiter ins Werk gesetzt. Und Habeck, der ja jetzt schon so weinerlich rumgreint, wir sind von der Realität umzingelt, hat er gesagt. Wir sind von der Realität. Jetzt stellen wir sich das mal vor, die Realität hat uns umzingelt. Wie ungerecht ist die Realität zu mir? Ja? Nur weil ich, Entschuldigung, zu blöd bin, die Realität vorher zu analysieren und zu verstehen und mich darauf einzustellen und weil ich glaube, ich könnte mich mit meiner ideologisierten Politik über die Realität hinwegsetzen, bin ich jetzt plötzlich von der bösen, bösen Realität umzingelt. Die Realität muss Nazi sein. Ja? Also diese Lächerlichkeit, meine Damen und Herren, das müssen Sie sich nicht antun. Damit muss man sich auch intellektuell gar nicht mehr groß auseinandersetzen. Das ist ein Zeichen intellektueller Schwäche derjenigen, die im Moment über sie Macht haben. Und ein Zeichen der Verzweiflung. Und viele der Aktionen, die Sie sehen, sind das Zeichen von Verzweiflung. Die haben Angst davor, dass die Folgen ihrer Politik zu ihnen zurückkommen. Aber das wird nichts daran ändern. All diese Verzweiflungstaten ändern nichts daran, dass die Folgen ihrer Politik zu ihnen zurückkommen. Und dann fällt denen das alles aus der Hand, wie ein Apfel vom Baum fällt. So einfach ist das. Und dann wird das Volk vor der Aufgabe stehen, eine neue Ordnung aufzubauen, eine neue Wirtschaftsordnung aufzubauen und sich Gedanken darüber zu machen, wie sie die staatliche Ordnung in Zukunft organisieren, dass so ein Unfall nicht mehr passiert. Und diese Gedanken können dann unterschiedliche Gestalten annehmen. Ich leiste meinen Diskussionsbeitrag dazu. Ich glaube, dass das, was ich da sage, funktionieren wird. Andere leisten ja auch einen Diskussionsbeitrag. Es gibt auch sozialistische Ideen. Davor kann ich nur warnen. Wenn Sie das machen wollen, meine Damen und Herren, dann bitteschön, aber das findet dann ohne die Leistungsträger statt. Die gehen dann weg und dann führt es halt in die totale Verarmung. Dann haben Sie dann halt Nordkorea auf mitteleuropäisch. Ja.
Als Abschlussfrage, wir könnten dieses Gespräch ja sehr vertieft und endlos fortsetzen. Zu jeder einzelnen meiner Frage hätte ich noch 10 Nachfragen, denn es ist wirklich spannend, hier diese Thesen durchzuarbeiten. Ich kann deswegen auch jedem empfehlen, das mal in der Eigenlektüre durchzuarbeiten. Es lohnt sich, gerade dann in Kombination mit diesem Interview, wo ich einige Fragen, die ich mir gestellt habe, angebracht habe. Eine letzte Frage, Herr Dr. Krall. Sehen Sie denn auf dem parlamentarischen Markt irgendein Angebot einer Partei oder einer Gruppe, die geeignet wäre, annähernd ihre Ideen und Visionen umzusetzen? Sind Sie im Austausch, im näheren Austausch, wo Sie sehen, da gibt es Interesse? Was glauben Sie, nächstes Jahr sind Bundestagswahlen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Die schwierigste von allen, die Sie heute gestellt haben. Von den Altparteien, die können Sie alle in der Pfeife rauchen. Ja, also das, und da kriegen sie auch eine Husten davon, wenn sie die in der Pfeife rauchen. Also das ist ein richtiges hässliches Kraut. Von denen keiner. Die AfD sind ja im Grunde genommen zwei Parteien. Da gibt es einen Flügel, der staatsgläubig ist, allgemein als rechts betrachtet. Aber ich bin kein Mensch, der in Rechts- und Linkskategorien denkt und argumentiert, jedenfalls meistens nicht. Aber dieser staatsgläubige Flügel, der wird das Problem nicht lösen, weil da haben wir dann weniger für andere, also das Stichwort Sozialpatriotismus, das ich da so gehört habe, da wird dann weniger ausgegeben für irgendwelche Leute, die jetzt frisch da sind, ja, und mehr für die eigenen Leute, das ist wohl die Idee dahinter. Aber die löst die Probleme auch nicht, sondern die Probleme löse ich, indem ich freiheitlich denke. Den Flügel hat die AfD auch, die hat einen libertären Flügel, der wahrscheinlich sogar die Mehrheit ist, aber nicht allein die Ansage da macht. Also ist schwer zu sehen, ob die AfD quasi den Weg gehen kann, libertäre Politik umzusetzen. Ich habe Hoffnung und Zweifel.
Aber Sie sehen gute Leute,
die Ich sehe da zum Beispiel den finanzpolitischen Sprecher, Herrn Böhringer. Ich sehe auch Frau Weidel, die eine der bestausgebildeten Menschen im ganzen Land ist. Also die, wie ich jetzt neulich gelesen habe, fließend Mandarin spricht, also Chinesisch, die über das chinesische Rentensystem promoviert hat, ja, die VWL und BWL studiert hat, also, und die wirklich was von Wirtschaft versteht, kann ich nur meinen Hut vorziehen, ja, und die unbestritten die besten Reden im Bundestag hält. Also es gibt da sehr, sehr gute Leute. Es gibt aber auch etwas Schwächere, die quasi aus ihrer intellektuellen Schwäche dann quasi wieder mit dem, ich nenne es mal, Staatsklimbim daherkommen. Das wird nicht die Erlösung sein. Und deswegen mein Rat an die AfD, orientieren Sie sich an den guten Leuten. Dann gibt es eine verwaiste Mitte. Ich selbst habe ja den Versuch unternommen, mit der Werteunion diese verwaiste Mitte quasi aufzurollen. Der ist erstmal, zumindest aus meiner Sicht, nicht gelungen. Die Gründe dafür habe ich ja öffentlich gemacht. Ich habe auch die Gründe, warum ich mich da jetzt erstmal zurückgezogen habe, öffentlich gemacht. Ich habe da noch nicht die Flinte komplett ins Korn geworfen. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich aus der Gemengelage Libertäre, PDV, Werteunion, Bündnis Deutschland und so weiter, dass sich da nochmal Kräfte zusammenraffen könnten, die Mitte, die ja komplett verwaist ist. Also wir haben im Grunde genommen 50% der Menschen, die in der politischen Mitte sehen, haben kein politisches Angebot. Die sich da sehen, die haben kein politisches Angebot. Also es ist eigentlich eine Frage des Marktes, es ihnen zu machen. Ich hoffe, dass sagen, aus dieser ganzen Gemengelage da noch was entsteht. Die ein oder anderen Gespräche unterstütze ich auch im Hintergrund, aber ohne, dass ich mich jetzt nochmal sozusagen in der Weise exponiere, wie ich das bei der Werteunion getan habe und versuche da ein bisschen mit Rat zu helfen. Aber ich weiß nicht, ob da was rauskommt. Ich kann es nicht sagen. Und wir werden das sehen. Aber der Bedarf ist da. Und dann ist natürlich der Bedarf auch dahingehend da, dass in der Mitte eine Kraft ist, die etwas weniger rechts ist als die AfD. Die sich aber auch ganz klar von diesem linksradikalen Milieu abgrenzt, in das alle Altparteien reingerutscht sind, sogar inklusive der Union, ja, die ja im Grunde genommen eine ökosozialistische Partei geworden ist. Also was man, wenn Herr Merz sagt, er finde die Wärmewende toll, dann kann ich nur sagen, das ist also es fallen mir nur noch medizinische Begriffe dafür ein. Und wenn ich die aber jetzt zu offen ausspreche, dann habe ich noch eine Beleidigungsklage an der Backe.
Ich denke, damit ist sehr viel gesagt worden und auch die dieser Zerfallsprozess des Staates, dieser Zerfallsprozess der Wirtschaft wird dazu führen, dass sich auch in den Parteien etwas tut, dass neue Kräfte entstehen werden. Sie schreiben von einer neuen Ordnung. Die benötigt auch Geburtshelfer und die werden aufstehen oder wir waren generell dann insgesamt zu schwach. Davon gehen wir aber beide nicht aus, denn sonst würden wir uns ja nicht engagieren. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Krall, für dieses Gespräch, das ich an anderer Stelle gerne wieder fortsetzen würde. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Es war mir ein Vergnügen und danke für die Einladung.
Und danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind, dass Sie die Arbeit von Auf 1 unterstützen, denn ohne Ihre Unterstützung können wir das ja alles nicht machen. Wir vertrauen auf die Zuschauer, wir liefern gutes Programm, bestes marktwirtschaftliches Denken im Sinne des heutigen Themas. Danke fürs Dranbleiben, bis zum nächsten Mal bei Auf 1.